Hallo Johanna.
Hallo Christian.
Du bist doch Zahnärztin, oder?
Ja.
Du, ich war seit Jahren nicht mehr bei der Vorsorgeuntersuchung. Ist das eigentlich schlimm?
Ja.
Drei, zwei, eins, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal. Brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch. Denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Mein Name ist Christian. Und mir gegenüber sitzt Johanna Jojo Ehrenklau. Johanna, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Ja, danke auch, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Erstmal danke auch, dass du mir Einlass hier in dein Feriendomizil gewährt hast. Wo befinden wir uns denn hier gerade?
Wir sind tatsächlich in Ehrwald, was ein bisschen lustig ist, weil ich wohne ja eigentlich in Fahrrand bei Garmisch und es ist nur eine halbe Stunde entfernt. Aber meine ganze Familie ist gekommen und wir haben gesagt, wir machen mal richtig Urlaub und dann, ja, muss es ja auch nicht weit weg sein. Und ja. Ist schön hier, oder?
Voll schön, genau. Also wir sind hier am Fuße der Zugspitze und ich muss gestehen, ich fühle mich echt wie der komplette Ruhestörer.
Nee, gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber endlich mal was los hier.
Endlich mal was los. Es gibt aber einen aktuellen Anlass, warum wir sprechen und ja. Deswegen störe ich euch hier im Urlaub. Denn Johanna, du bist am 28. September eine neue Fastest Known Time gelaufen. Und zwar nicht auf irgendeiner Wald- und Wiesenrunde, sondern über den Watzmann. Du hast die neue Watzmann FKT aufgestellt, die vorher Clara Karste gehalten hat und die in der Szene schon einen relativ hohen Stellenwert hat, würde ich sagen.
Ja.
Darüber wollen wir heute natürlich im Detail sprechen, aber zuallererst, Johanna, möchtest du eigentlich Johanna oder Jojo genannt werden?
Das ist irgendwie voll schwer zu sagen. Also zu Hause sagen alle Johanna zu mir, aber ich dachte irgendwie auf Insta, brauche ich irgendwie so ein bisschen was anderes und dann ist kürzer. Und jetzt mag ich es eigentlich voll gerne, weil mich nennen eigentlich hier alle Jojo und mag es eigentlich immer lieber. Deswegen darfst du es dir aussuchen.
Okay, Jojo. Ja, wie läuft der Urlaub? Jetzt ist die Saison ja so größtenteils vorbei, würde ich sagen, Off-Season-Zeit. Schaffst du es dann eigentlich hier so auszuschlafen, Frühstücksbuffet, Mittagsschlaf, Sauna, Abendessen zu machen oder ist trotzdem irgendwie Sportlerurlaub?
Also tatsächlich habe ich recht gut gechillt die letzte Woche und jetzt auch. Also gestern waren wir nur spazieren und ich kann es schon echt gut und ich glaube, es ist auch voll wichtig. Ich glaube, das sollten alle mehr machen. Aber mein Freund ist auch da und der hat auch schon gesagt, okay, du bist komplett unausgelastet. Also er sagt nicht, du bist nervig, aber es ist so ein bisschen davor. Ja, also wir gehen später auch mal wieder laufen.
Ich habe das nämlich im Sommer bei euch beiden auch gesehen, habt ihr zum Beispiel auf Mallorca Urlaub gemacht und das war dann eher so Trainingslager, oder?
Ja, ja.
Das ist jetzt schon eine andere Art Urlaub hier.
Ja, und das ist vor allem voll cool, weil es ist eigentlich das erste Mal, mal richtig Urlaub wieder zu machen, wo man nicht einen Plan hat. Also ich habe auch gar keinen Trainingsplan und das, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Und das, also ich kann es aber voll genießen. Also wie gesagt, meine ganze Familie ist da, meine Schwestern und Freunde mit Kindern und so. Und heute Abend kommt tatsächlich auch der Konzi noch vorbei, also genau, Freunde auch. Und ja, schon schön. Dafür halt mehr Trampolin springen und Kartbahn fahren oder so.
Okay, und kannst du dann in der Offseason gut damit umgehen, auch so einen temporären Formverlust auch vielleicht in Kauf zu nehmen und an dir selbst auch zu beobachten?
Oh, ich guck mal, wie es gleich ist, wenn ich laufen gehe. Ja, wahrscheinlich kann das keiner, aber ich versuche es. Ich glaube, es ist schon wichtig. Also ich war jetzt komplett verletzungsfrei über die letzten wahrscheinlich anderthalb Jahre. Und mir ist es schon bewusst, dass es total wichtig ist, rauszunehmen. Ich glaube, damit, man hat bestimmt irgendwo Punkte, die erstmal ausheilen müssen, die man vielleicht noch gar nicht, die noch nicht symptomatisch sind. Aber die brauchen das. Ich glaube, das ist wichtig. Aber klar fällt es mir schwer.
Du hast eben schon gesagt, dass du in Fachhand wohnst. Das ist ein Dorf vor Garmisch-Partenkirchen.
Ja.
Ich wohne in Oberau. Das ist ein Dorf vor Fachhand. Sozusagen, wie hast du dich denn als gebürtige Hessin, glaube ich, bist
ja,
du, ne?
Ja, genau.
Jetzt mittlerweile hier in Südbayern so eingelebt. Also verstehst du die Landbevölkerung mit den Filzhüten so, wenn die mit dir sprechen, oder?
Geht, aber meine ganze Familie lebt in der Schweiz und das fällt mir immer noch schwerer, deswegen, es passt.
Es hat sich ja jetzt in Garmisch in den letzten Jahren echt einiges getan. Es hat sich so eine richtige Trailrunning-Szene ja. entwickelt. Fühlst du dich da in Fachhand lebend irgendwie dazugehörig oder machst du dann doch vor den Toren Garmisches so dein eigenes Ding?
Nee, ich gehöre schon dazu, würde ich sagen. Ich glaube, es ist fast schwer, nichts dazu zu gehören. Genau, also wenn man halt in die Berge geht und es gern macht, dann ist es eher schwer, nicht da verschluckt zu werden. Das klingt jetzt blöd, aber man kommt schon als Neuling gut rein, extrem gut.
Das heißt, du trainierst dann auch mit anderen Trailrunnern hier vor Ort vielleicht mal zusammen? Du bist in WhatsApp-Gruppen drin oder wie muss man sich das so vorstellen?
Genau, also ich trainiere schon viel alleine, muss man schon sagen, aber ich freue mich auch bei lockeren Läufen, Radfahren, was ja der größte Teil ist, mag ich schon gern auch in Company auf jeden Fall.
Was sind denn so die Vorzüge hier des Werdenfelser Landes, wie man hier sagt, so aus Trailrunning-Perspektive? Also was reizt dich hier an der Landschaft, besonders als Sportlerin?
Ich mag das, was ich irgendwie mal sage, das passt vielleicht jetzt nicht ganz auf die Frage, aber ich finde es total cool, dass es ist alles so heimisch und schön und aufgeräumt und geordnet. So, meine Trails werden im Winter geräumt, das finde ich total krass. Und ich wohne direkt neben der Pferdekoppel und im Winter gibt es direkt die Langlaufloipe neben meinem Haus. Das finde ich irgendwie total krass. Aber genau, ja, wie ich schon gesagt habe, ich finde alles irgendwie voll geordnet. Es gibt super viele Trails. Voll großes Angebot. Ja, das ist die Antwort.
Okay, also die Infrastruktur könnte man ja vielleicht so als Überbegriff sagen, die passt.
Ja.
Sehr schön, ja. Vielleicht noch kurz ein paar Fakten zu dir, bevor wir so thematisch einsteigen. Also du bist 33 Jahre alt.
Ja.
Du arbeitest als Zahnmedizinerin hier in der Umgebung. Mhm. Du läufst für The North Face.
Mhm.
Und außerdem habe ich herausgefunden, dass du zwar schon immer eine gute Läuferin warst, also du bist mit 16, glaube ich, schon Halbmarathon gelaufen, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber du hast auch andere Sportarten betrieben und zwar unter anderem Fechten.
Ja.
Ist das richtig?
Gut recherchiert, ja.
Ich habe mich gefragt, wo da die Parallelen liegen, so zwischen Fechten und Laufen.
Ja, nicht vorhanden.
Würdest du nicht sagen, dass es da Parallelen gibt?
Also vielleicht schon halt. Also wir haben das auch sehr ambitioniert tatsächlich gemacht. Ich wollte eigentlich schon mit 5 fechten, weil das war immer so das nach dem Kindertouren. Und das fand ich irgendwie sehr cool und habe dann damit angefangen. Man durfte erst mit 7 anfangen und wir hatten einen ziemlich guten Verein. Und dann haben wir das eigentlich auch relativ schnell ziemlich doll betrieben, also schon so 5-mal die Woche Training und am Wochenende Wettkämpfe in Deutschland überall. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum ich aufgehört habe, weil das war dann schon einfach zu viel irgendwie. Ich hatte dann mit 13 auch Bock, nicht halt am Wochenende immer wegzugehen und genau. Und mein Papa war aber auch Läufer. Und der hatte da irgendwie immer Bock, mich mitzunehmen und da gab es halt mal, ja, halt Bundesjugendspiele und dann hatte er immer Lust, mit mir da zu trainieren und so ist das irgendwie gekommen und es war halt einfach von Anfang an immer ein guter Ausgleich für mich oder ich habe mich da einfach, wohlgefühlt in dem Sport.
Wenn du Fechten so schon so leistungsorientiert betrieben hast, dann hatte ich das ja schon quasi in so eine Sportstruktur ja schon mal eingeführt, ja, die du halt jetzt als Läuferin ja auch irgendwie lebst. Also einen Trainingsplan folgen, Wettkämpfe irgendwie in der Saison halt platzieren. Das hat wahrscheinlich schon geholfen, oder? Einfach diese Sozialisation irgendwie.
Könnte man sagen, aber fast nicht, weil ich habe es gar nicht so sehr gefühlt beim Fechten. Also ich mochte den Sport schon an sich gerne, aber mich hat es echt gestresst. Und es war auch schon eher so der Schritt zurück davon, weil ich den Sport, glaube ich, nicht so sehr geliebt habe wie das Laufen. Ja. Und ich hätte auch niemals, also ich war dann schon im Hessen-Kader und so und war da jetzt auch nicht schlecht. Es gab halt auch nicht so viele in dem Alter. Also wenn man, glaube ich, früh anfängt und es ambitioniert macht, dann kommt man da schon auch weit. Also ich war jetzt aber nicht besonders krass, das muss man schon auch sagen. aber der Verein war krass und wie gesagt, nee, da dachte ich immer so, okay, ich werde niemals Sportlerin. Aber jetzt kommt es so von allein, weil ich es halt einfach so liebe.
Ja. Ich habe ChatGPT gefragt, welche Skills beim Fechten denn besonders gefordert sind. Ja, ich habe hier eine kleine Liste, ich lese die einfach mal vor. Also,
oh Gott, du weißt wahrscheinlich jetzt mehr als ich.
Es kommt natürlich auf Technik an, also präzise Bewegungen, die richtige Haltung. Dann aber auch auf Timing, ein gutes Zeitgefühl, Reaktionsgeschwindigkeit, Beweglichkeit, Agilität, schnelle Beinarbeit, Konzentration, hohe Aufmerksamkeit, auch Taktik, strategisches Denken und natürlich am Ende auch Konditionen. Man braucht auch Ausdauerkraft. Ja. Schnelligkeit. Also ganz ehrlich, das trifft doch im Wesentlichen alles auch auf Trailrunning zu, oder?
Ja, aber es ist so krass kompetitiv und das mag ich da gar nicht, also das mochte ich gar nicht gerne. Das war auch immer ein K.O.-System, das heißt, du hast gegen jemanden gefochten und wenn der halt, wenn du zufällig gegen den fechten musstest, wie beim Fußball halt, dann warst du halt draußen und dann bist du halt irgendwo hingefahren und du warst halt nach der ersten Runde draußen. Das finde ich halt irgendwie hart und kommst halt gar nicht in den Sportgenuss, so das beim Laufen Gott sei Dank anders, du darfst noch nach Hause laufen ins Ziel.
Das stimmt, Fechten, das kann teilweise sehr kurzes Vergnügen sein. Ne? Also
das war auch, glaube ich, oft der Fall.
Nee, stimmt, das erinnere ich. Auch, also wenn man so Olympia schaut oder so, dann trainieren da Leute jahrelang für Olympia und dann dauert der Kampf 30 Sekunden und man ist raus.
Ja,
kann
ich
nach Hause fahren.
Genau. Das war auch, glaube ich, warum ich dann aufgehört habe. Ich war bei den deutschen Meisterschaften und war dann ja eigentlich in der ersten Runde draußen und dachte so, was? Cool.
Hast du als Kind oder als Jugendliche noch andere Sportarten betrieben?
Ja, meine Familie war schon immer sehr sportlich. Also wir waren viel Kajakfahren, Kanufahren. Wir waren auch Klettern. Also schon, wir waren auch immer draußen, immer Campingurlaub und da irgendwie so allen Quatsch gemacht. Ja.
Das sieht man auch auf deinem Instagram-Profil ganz gut. Das habe ich mir natürlich angeschaut, auch bis zum Anfang. Ich glaube, das startet so 2015, 2016, hast du das irgendwie angefangen mit den Instagram-Bildern und da sieht man dich vor allem erstmal so schwimmen, dann sieht man dich auch am Berg, Skifahren, Klettergurt hast du da teilweise an und Laufen kommt dann erst relativ spät. Also die ersten Laufbilder sind auch auf der Straße sozusagen und Trailrunning, glaube ich, habe ich das erste Mal 2023 erst entdeckt. Würdest du sagen, dass du immer noch auch Neuling bist so im Trailrunning-Sport, also fühlst du dich noch so ein bisschen als Rookie?
Nee, glaub nicht, weil ich es für, also ja, ich habe relativ spät damit angefangen und vorher auch nur Laufen ohne Intervalltraining, nicht strukturiert, immer nur als Ausgleich, aber es gehört so fest für mich dazu, dass ich mich selbst auch nicht als Anfänger bezeichnen würde, glaub schon.
Kann ja auch was Schönes sein, so ein bisschen diesen Anfängerbonus zu haben, oder?
Ja, vielleicht.
Aber den willst du gar nicht wirklich in Anspruch nehmen?
Nee, vielleicht die Mitte.
Okay. Du betreibst den Sport ja dann aber schon sehr ambitioniert und sehr professionell, würde ich sagen. Also ich würde dich schon als Leistungssportlerin bezeichnen. Du trainierst bei Two Peaks Endurance und das ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ein sehr anspruchsvolles Training, auch teilweise sehr intensive Phasen auch. Wie kriegst du das alles unter einem Hut? Das ist jetzt auch so eine Klassikerfrage. Ja? Aber du bist Zahnmedizinerin, kann man auch Zahnärztin sagen?
Ja, klar.
Okay, du bist Zahnärztin. Du bist Leistungssportlerin, du hast eine Beziehung hier, du bist mit deinem Freund im Urlaub und so weiter. Also wie geht das alles, so rein organisatorisch?
Also es ist halt so, ich habe damit angefangen und dachte, also mit jetzt dem Trainingsplan, und dachte auch, boah, ich habe mir schon früher mal Trainingspläne runtergeladen, die versucht zu machen, ich habe es nie geschafft, also nicht mal eine Woche. Und dann habe ich bei Two Peaks angefangen und da hat das relativ gut geklappt, also relativ schnell ziemlich gut und es ist mir auch leicht gefallen und ich glaube, das liegt daran, also du bist ja gut vorbereitet, ich habe ADHS und manchmal ist vieles chaotisch und das bietet mir so eine gute Struktur und es hilft mir eigentlich, ja.
Es braucht ja aber so zumindest mal gewisse Charaktereigenschaften, um sich auf sowas einzulassen. Also ich würde schon sagen, dass man da sehr fleißig sein muss und auch sehr strukturiert und irgendwie auch ehrgeizig.
Ja.
Trifft das alles auf dich zu?
Die ersten Sachen nicht, aber ehrgeizig denke ich schon, ja.
Woher kommt das? Was vermutest du?
Boah, schwere Frage. Also, ich glaube, ich habe halt einfach Bock drauf. Mir macht es halt Spaß irgendwie. Und das ist, mir fällt es schwer, in die Zukunft zu denken und Sachen aufzubauen, aber beim Sport halt nicht. Und das finde ich irgendwie cool, dass ich es da schaffe. Also zu denken, okay, ich baue jetzt langsam auf, es hat alles einen Sinn und nächstes Jahr passiert das und das. Und es ist ein Prozess und das ist irgendwie cool, dass es da funktioniert.
Warum fällt es dir schwer, in die Zukunft zu blicken?
ADHS.
Ja.
Wahrscheinlich schon, ja.
Okay, ich habe nämlich jetzt, wo du es sagst, im Fatboys One Podcast mit Philipp Jordan hast du davon erzählt, dass du eine ADHS-Diagnose hast. Die war zu dem Zeitpunkt auch noch relativ frisch. Wie bist du darauf gekommen, dass du ADHS haben könntest?
Ja, das ist eigentlich eine lustige Frage. Gut, dass du mich das fragst, weil also ich habe immer schon gedacht, irgendwas ist anders oder ich bin so ein bisschen sonderbar, klingt so negativ, aber ein bisschen sonderbar vielleicht. und ich habe schon ADHS ein bisschen vermutet und aber mich dann doch nicht ganz wiedergefunden, weil man muss sich, glaube ich, sehr damit auseinandersetzen, um dann doch, es ist halt nicht nur ein Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität. Und in den anderen Punkten habe ich mich dann doch sehr wiedergesehen. Aber genau, jetzt den Schwenk zurückzuholen. Ich habe mal einen Podcast von dir angehört mit dem Philipp Jordan. Und ihr habt genau über das ADHS und Depression gesprochen. Und da hat der Philipp über Dinge oder hat quasi das Laufen, wie das sich anfühlt für ihn in seinem Kopf beschrieben. Und da dachte ich so, okay, wow, das sind meine Worte. Und das war tatsächlich wirklich der Anstoß, warum ich dann der Eva Maria Sperger geschrieben habe und es dann tatsächlich zur Diagnose gekommen ist.
Wie fühlt sich das Laufen denn für dich an als ADHS-Betroffene?
Also wahrscheinlich würde ich es genauso beschreiben wie viele, aber es ist halt, man kommt halt irgendwie in den Flow, ich kann halt total abschalten, meine Gedanken ordnen sich, ich habe kein Chaos, ich bin total kreativ, ich habe voll gute Gedanken, auf die ich wahrscheinlich nie gekommen wäre. Und es hat trotzdem eine Leichtigkeit und ich mag das, dass es halt draußen ist, ja.
Wie schwer fällt es dir, darüber öffentlich zu sprechen?
Am Anfang schwer und tatsächlich jetzt extrem gut, weil ich dachte, ich habe mich immer dafür geschämt. Und ich merke aber, dass die Scham halt nur in meinem Kopf ist. Und das halt, ja, also ich habe immer gedacht, jeder reagiert komisch, aber das ist gar nicht der Fall. Eigentlich ist es das Gegenteil. Ja. Mhm. Und das ist cool und deswegen bin ich auch ganz offen. Und ich glaube übrigens, dass sehr viele Leute bei uns hier in dem Sport ähnliche Tendenzen haben.
Ja, irgendwas haben,
sehr haben viele. Wir.
Okay, es ist spannend, finde ich, so Laufen, Trailrunning, Ausdauersport so als Coping-Mechanismus, könnte man ja neudeutsch sagen, ne? Mhm. Zu benutzen. Und ist ja super, wenn es gut funktioniert, finde ich super. Ich habe in einem Artikel der Oberhessischen Zeitung, ich glaube, das ist die Lokalpresse bei dir in der alten Heimat.
Das ist sogar noch lustiger. Mein Papa ist der Zeitungsverleger, Zeitungsverleger von der OZ. Deswegen war ich vielleicht auch mal öfters drin.
Sehr schön. Also ein Journalismus-Kollege im Prinzip.
Ja, genau.
Und da ging es um den Stellenwert, den Sport in dein Leben einnimmt. Und da sagst du, ich zitiere dich mal, der etwas entferntere Umkreis von mir konnte meine Art zu leben nicht unbedingt nachvollziehen. Zitat Ende. Hast du dich eine Zeit lang missverstanden gefühlt?
Ja, würde ich schon sagen. Also jetzt nicht der tiefe Familienkern, das nicht. Aber viele haben schon gedacht, so, warum geht ihr denn jeden Tag laufen? Und also das ist ja eine Sucht und schon ein bisschen negativ behaftet. Und ich habe das auch nie thematisiert. Also ich wollte das gar nicht so nach außen tragen, dass ich das mache. Aber Leute haben das natürlich dann doch gemerkt und nicht ganz verstanden. Und ich finde es nicht ganz fair. Also ja, man muss natürlich auch immer verstehen, vielleicht ist das auch erstmal ein bisschen komisch. Aber ich thematisiere es. Ich stelle mich ja nicht in den Mittelpunkt und erzähle dann jedem, wie viel ich gelaufen bin. So. Also ich erzähle es eigentlich nur, wenn man mich fragt. Und der Unterschied war dann aber, als ich einen Sponsor hatte. Und dann fanden es Leute doch mehr cool. Und ich habe ja vorher genau das Gleiche gemacht. Aber ja, wahrscheinlich ist das normal. Das meinte ich damit.
Ah, okay. Sobald das Sponsoring dann kam, war ja vielleicht auch so eine ökonomische Sinnhaftigkeit möglicherweise oder ein Weg, zumindest hat sich aufgetan, dass möglicherweise auch irgendwann damit mal Geld zu verdienen ist. Und dann verstehen dann viele Deutsche dann auch, warum man das überhaupt tut. Weil etwas einfach so aus Lust an der Freude zu tun, das ist vielleicht dann eher ungewöhnlich. Würdest du sagen, da ist was dran?
Also ich persönlich würde es genau umgekehrt sehen, wie du gerade gesagt hast, so da ist ja viel mehr dran, es einfach nur aus Lust zu tun. Aber wahrscheinlich, ja, möglich.
Wie hast du es dann geschafft, dich davon so zu emanzipieren oder halt zu sagen, okay, danke für euer Feedback so, aber ich mache einfach trotzdem das, worauf ich Bock habe?
Ich konnte damit nicht so gut umgehen, muss ich sagen. Ich war dann, glaube ich, immer ein bisschen impulsiv und dachte so, wieso könnt ihr das nicht verstehen? Ich mache es doch für mich und ihr macht doch für andere Sachen. Aber ja, kann man schon, muss man drüber stehen. Ja.
impulsiv? Das heißt, gab es dann da auch mal wirklich so laute Streitereien und Konflikte?
Nee, das nicht, aber es ist in meinem Kopf. In meinem Kopf bin ich dann impulsiv.
Ja.
Ja.
Fühlst du dich heute noch manchmal missverstanden?
Es ist besser. Ja, wahrscheinlich manchmal schon, aber fühlt sich wahrscheinlich jeder mal, oder? Ja.
Von wem?
Oh, durchmischt. Durchmischt kann ich gar nicht so sagen.
Okay.
Ja.
War das vielleicht ein Grund, auch dann hier runter nach Garmisch zu ziehen in die Region, dieses Gefühl zu haben, hier vielleicht mehr unter Gleichgesinnten zu sein, also unter Menschen zu sein, die einen verstehen?
Das war mir gar nicht so klar, aber das ist ein komplett großer Punkt, der krass ist und den ich total gerne mag. Aber nee, es war schon, ich wollte schon immer in die Berge und meine ganze Familie hat es eigentlich ja auch in die Schweiz und in die Berge verschlagen. Meine Eltern sind 2015 in die Berge gezogen, ins Wallis, was da, wo der Bergsturz tatsächlich war, im Lötschental. Und die leben da jetzt auf 2100 Metern, was voll cool ist. Und ich wollte, weil, also ich dachte immer, ich liebe die Berge ja am allermeisten aus der Familie. So, ich bin jetzt hier noch im Flachland. Genau, aber dann hat es mich schon gepackt. Und manchmal muss man schon einen großen Preis dafür zahlen, jetzt alles hinter sich zu lassen. Aber ich habe es schon nicht bereut. Ich mag es schon super gerne hier einfach. Für mich eine andere Lebensqualität.
Es gibt, glaube ich, diesen Spruch so, dass man so die Summe aus den 5 engsten Kontakten in seinem sozialen Umfeld irgendwie ist. Ja? Also man stellt dir deine 5 besten Freunde vor und man ist so irgendwie so die Mischung aus diesen 5 Leuten. Und wenn man halt jetzt hier in Garmisch so 100 Ultra-Trail-Runner irgendwie in seinem Freundeskreis hat, finde ich das immer ganz interessant, weil es werden so viele Sachen normalisiert, die halt in deinem früheren Leben vielleicht völlig absurd und verrückt sein würde. Und wenn du hier jemand erzählst, ich starte übrigens nächste Woche beim Transalpine Run, da guckt halt keiner. Ja. Überhaupt nicht. Das ist das völlig Normalste der Welt, oder?
Ja, voll.
Ja.
Allein schon zu Hause zu sagen, ich gehe jetzt auf die Zugspitze als Trainingslauf, was hier komplett normal ist.
Ja.
Ja, das ist total verrückt, oder?
Ja.
Ja.
Genau, schon was Besonderes. Gerade jetzt auch hier in der Region Garmisch, finde ich.
Ja.
Okay, lass uns mal ein bisschen über dein Jahr sprechen und über deine Saison. Wir wollen ja auch so langsam mal zum Batzmann kommen. Die ist ja ganz platt gesagt, würde ich sagen, eigentlich von Rennen zu Rennen besser geworden, oder? Also ganz allgemein quasi als Fazit jetzt von deiner Seite auf einer Skala von 1 bis 10. Wie zufrieden warst du aus sportlicher Sicht mit dem Jahr 2025?
10 von 10.
Ja?
Ja, doch. Bin schon happy. Also klar, es geht wahrscheinlich immer besser, aber man muss ja auch mal zufrieden sein. Ja.
Es ging ja mit einem DNF beim Trans-Gran Canaria los.
Ja.
Wie sehr hat dich das denn gewurmt oder allgemeiner gefragt, wie schwer oder leicht fällt es dir allgemein, mit sportlichen Niederlagen umzugehen?
Es geht, was mich daran stört, ist, dass also ich habe einfach komplett überpaced, habe dann mich oft übergeben müssen und dachte aber, ich habe alles richtig gemacht. Und was mich daran stört, ist, dass mein Trainer mir das erst, ich glaube, danach hatte ich es ähnlich. Da bin ich zwar noch ins Ziel gelaufen in Istrien, aber da habe ich auch überpaced. Und der Arne hat es mir dann erst gesagt. Der meinte so, nee, Johanna, sorry, du hast einfach überpaced. Und Grüße an dich, Arne, hättest du mir mal früher sagen können.
Hast du dich nicht an Arnes Pacings-Plan gehalten?
Ja, das ist halt krasse Selbstüberschätzung gewesen. Der Plan war, glaube ich, sollte mit, weiß nicht, 174er Puls loslaufen. Hatte dann irgendwie einen 185er Puls und dachte irgendwie, es wäre okay. Und es ist noch neu im Rahmen, was natürlich nicht im Rahmen ist. Also nee, ich habe mich nicht dran gehalten. Ja.
Also Arne Christian Wolf ist dein Trainer von Two Peaks Endurance und die arbeiten gerne damit, dass man einen maximalen Pulswert bekommt, den man nicht überschreiten darf im Wettkampf, richtig?
Genau, ja.
Genau. Und das hast du einfach gerissen.
Das habe ich einfach mal ignoriert. Aber beim Watzmann komme ich gleich drauf. Da habe ich es auch ignoriert. Da hat er keine Zeit, weil er war bei der WM. Dann habe ich mir es selbst geschrieben und dann habe ich es auch ignoriert, aber das erzähle ich gleich.
Okay. Also es folgt dann, du hast es eben schon gesagt, du bist in Istrien noch gelaufen. Solide Performance, auch mit Problemen, aber du bist immer in Top 10 noch gefinisht, oder?
Ja, bei mir ging es richtig schlecht. Also ich bin zwischendurch gegangen, habe telefoniert, bin mal gegen einen Baum gelaufen, weil mir so schwindelig war. Also ich habe mich auch übergeben müssen. Es war, hat keinen Spaß gemacht.
Du bist gegen einen Baum gelaufen?
Ich war wirklich, der war halt so quer und ich habe irgendwie auf den Boden geschaut und bin wirklich mit dem Kopf komplett dagegen gelaufen.
Okay, also gegen einen quer liegenden Ast.
Ja, ich hätte mich ducken müssen, jetzt, den habe ich nicht gesehen.
Okay.
War komplett im Delirium, ja.
Okay, also du konntest nicht das volle Potenzial abrufen Tag. Okay. Nee. Aber dann folgt eine Reihe von Podiumsplatzierungen, nämlich beim IATF, da bist du die 25 Kilometer gelaufen, beim Mittenwald Trail vom Zut und den Riffelsee Trail, beim Piz Alpine Glacier Trail bist du auch gelaufen, bist du Zweite geworden.
Ja.
Und da hast du dann auch deine bisher beste ITRA-Score erzielt. Ja, 736 Punkte waren das. Mhm. Würdest du auch sagen, dass das deine bisher stärkste Leistung auf den Trails war?
Oh, schwer zu sagen, wahrscheinlich schon. Ich glaube halt so von der Leistung war es gleich, aber ich habe im Downhill mal extrem riskiert für meine Verhältnisse. Bisschen unkontrolliert, aber es hat geklappt. Ja, und ich glaube deswegen in der Summe dann halt besser als jetzt zum Beispiel Zut oder so, ja.
Ich glaube, bei den schwierigen Bedingungen an dem Tag im Pitztal musste man im Downhill, glaube ich, auch viel riskieren, oder?
Oh, ich bin so oft gestürzt auch, einfach so mit dem Gesicht in den Schlamm rein.
Oh.
Aber ich habe es gefühlt. Ja. ja, wahrscheinlich. Und deswegen war es, glaube ich, so gut.
Ja. Es waren wirklich extreme Bedingungen. Würdest du sagen, dass du an dem Tag vielleicht sogar auch ein Skill an dir selbst entdeckt hast als Läuferin, dass du halt gerade auch bei widrigen Bedingungen richtig gut abliefern kannst? Oder wusstest du das schon vorher?
Boah, schwer zu sagen. Ja, vielleicht. Aber wie gesagt, ich glaube, der Gamechanger war der Downhill. Ich wusste nicht, dass es waren zwei sehr gute, starke Frauen auch dabei und das hat mich schon gepusht. Und das finde ich auch eh immer so cool, wenn man eigentlich, ich wurde mal gefragt, warum oder stört sich nicht, dass du immer Zweite wirst oder ach, jetzt bist du ja schon wieder Zweite geworden. Und ich dachte so, hä, ich bin voll gut gelaufen. Das ist viel wichtiger und ich wäre auch nicht so gut gelaufen, wär nicht noch eine Erstplatzierte dort gewesen oder eine starke Drittplatzierte.
Das heißt, du brauchst dann die Konkurrenz schon, um das Beste auch aus dir persönlich herauszuholen.
Wahrscheinlich schon, ja.
Genau. Du bist dann im September noch den Transalpine Run gelaufen, und zwar mit deinem Trainer zusammen.
Ja, genau.
Mit Arne. Wie ist das gelaufen? Also allgemein diese Konstellation, so Trainer, Athlet, ein Gespann. Hat das reibungslos funktioniert? Jetzt kannst du es erzählen.
So, Arne, jetzt kommt die Abrechnung. Nee, es war echt cool. Ich habe es voll genossen. Es war schon entspannter für mich, muss man sagen. Er hatte, glaube ich, nicht so ein mega gut, also er ist eh gut, aber er hat sich, glaube ich, den Sommer ein bisschen anders vorgestellt. Aber das war voll cool, weil ich wollte unbedingt mal einen Wettkampf laufen, wo man auch wirklich an der Verpflegungsstation stehen bleiben kann, sich unterhalten kann, alles mal aufsaugen. Und das konnte man dann und das war schon voll cool. Und es ist ja auch voll die Leistung, das überhaupt zu laufen. Und da bin ich schon auch, ich hätte nicht gedacht, dass man 54 Kilometer laufen kann und am nächsten Tag wieder läuft. Das finde ich voll krass. Deswegen, ja.
Aber so ganz entspannt war es ja dann doch nicht, weil ich glaube, ihr habt sogar auch was gewonnen, oder?
Also wir sind Mixteam, haben wir gewonnen, ja.
Ja, also genau. So ein Spaziergang war es jetzt dann wahrscheinlich doch nicht. Hat sich da eigentlich die Rolle bei euch ein bisschen gewechselt, sag ich mal, dass du ihm auch mal Coaching-Tipps gegeben hast?
Ich habe immer gesagt, was ich mir sonst vorstelle, wenn ich laufe, so im Flachen. Da denke ich mir im Wettkampf immer, jetzt würde der Arne sagen so, nee, Johanna, hier wird nicht gehiked, du musst hier laufen. Das habe ich ihm dann natürlich auch alles gesagt.
Hast du mit seinen eigenen Waffen geschlagen.
Ja, genau. Ja, nee, war schon cool. Hat Bock gemacht.
Sehr cool. Okay, dann kommen wir jetzt mal so langsam zum Watzmann, wird auch höchste Zeit. Wie lange hast du denn die Idee schon im Kopf mit dir rumgetragen, die Watzmann-Runde mal auf Zeit laufen zu wollen?
Also als damals, das war das Battle mit dem Toni und dem Hannes, da war ich noch gar nicht im Trail laufen. Und ich habe aber davon mitbekommen und fand es extrem inspirierend und dachte schon so, oh, das will ich auch mal. Aber das ist ja voll naiv und das ist ja eigentlich das, was man immer nicht bewirken möchte, dass irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, sagen, ich mache das jetzt auch mal. Aber ich muss schon sagen, es hat mich voll angesteckt. Aber ich wusste nichts vom Watzmann, keine Ahnung, ich wusste wirklich gar nichts, geschweige denn, dass ich mal einen Berg hochgelaufen bin. Aber genau, das war so der Grundstein wahrscheinlich. Und dann, als die Clara das gelaufen ist, dachte ich auch so, boah, ich finde es eigentlich schade, dass sich Frauen zu wenig bei FKTs battlen oder auch mal dagegen antreten und so ist das dann tatsächlich gekommen. Nicht jetzt, weil die Clara es gemacht hat, aber einfach, weil ich die Runde auch so cool finde. Genau.
Du hast das Battle von Hannes Namberger und Anton Palzer angesprochen. Wann war das? 2022, 23 irgendwie so?
Ich glaube früher 2020.
So lange schon her.
Ich glaube, da ist der Toni.
Auf jeden Fall, für die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, das war eben so, dass dann binnen kürzester Zeit, also innerhalb weniger Tage, die FKT hin und her gereicht wurde, sozusagen. Und ich glaube, Hannes hat die FKT vom Anton sich geschnappt und ein paar Tage später ist Anton dann nochmal gelaufen.
Genau.
Und hat die Zeit wieder unterboten und das war sehr spannend zu verfolgen.
Ja.
Das hat dich also inspiriert. Die Zeit, die es jetzt für dich zu schlagen galt, die stammt aus dem Juni 2024.
Genau.
Es ist auch noch frisch von Clara Carsten, wie gesagt.
Ja.
Und die war 4 Stunden 13 Minuten.
Ja.
Eine Zeit, die damals auch schon viele beeindruckt hat.
Ja, mich auch.
Dich
extrem.
Auch?
Ich dachte so, das kann man gar nicht schlagen. Sie ist ja auch den Uphill so schnell gelaufen. Ich bin vorher, habe ich sowas in annähernd noch nicht gemacht.
Ja.
Ja.
Beschreib noch mal kurz vielleicht die Runde, ja, also diese Route, so für die, die jetzt gar nichts wissen.
Genau, es geht halt praktisch zuerst, es startet in Ramsau, dann geht es 2000 Höhenmeter einfach hoch zum Hocheck und relativ steil. Strava hat mir gesagt, auf einem Kilometer hat es einmal 500 Höhenmeter gemacht, was ich krass finde. Und dann, genau, hat man oben den Grat, genau. Ich weiß nicht, wie lange er ist, aber genau, man braucht so, also ich habe 35 Minuten, glaube ich, oder 34 Minuten gebraucht. Und dann geht es halt super steil bergab, genau über 1200 Höhenmeter. Und dann wird es flacher, Wimbach-Kries raus. Und da hat man quasi nochmal einen flachen Zehner, aber so eine sanfte, sanfte Neigung, Gefälle, genau.
Leicht bergab fallend.
Genau, genau. Und das finde ich so cool, weil es vereint irgendwie alles.
Es fordert den kompletten Trailrunner eigentlich,
ja,
ne?
Ja,
ja. Eigentlich lässt sich die Strecke ja ganz gut vierteln, oder?
Ja, genau.
Also erst geht's rauf, dann rüber,
ja,
dann steil runter,
ja,
und dann noch ein bisschen runter.
Das ist perfekt für mein ADHS-Gehirn. Es ist alles geordnet, es ist alles nacheinander abgehakt.
Es sind dann komplett sind es 22,5 Kilometer circa und 2260 Höhenmeter, habe ich gesehen.
Ja.
Und eben inklusive dieser Watzmann-Überschreitung, die, glaube ich, schon für viele Bergwanderer und Alpinisten irgendwie so auf der To-Do-Liste wahrscheinlich steht, auf der Bucketlist.
Ja.
Die ist ja passagenweise auch ziemlich luftig und ausgesetzt, würde ich sagen. Und es sind auf jeden Fall Stellen, wo man auf gar keinen Fall stürzen sollte. Wie gut kanntest du diesen Teil der Strecke? Bist du ihn vorher schon mal abgelaufen?
Genau, also ich bin dreimal insgesamt alles gelaufen.
Dreimal?
Genau, zweimal mit Freunden und einmal nochmal alleine.
Mhm.
Ja.
Boah, was ein Arbeitstag.
Aber echt, ich muss jetzt unbedingt nochmal eine Runde raus.
Was machen wir?
Oh, ich hätte schon Bock, auf dem Ochsensitz zu laufen.
Puh, aber in einer halben Stunde wird es schon dunkel.
Na und? Wir haben doch hier zwei von diesen Silver Freeze rumliegen.
Stimmt, aber die habe ich noch gar nicht benutzt. Im Sommer habe ich sie ja nicht wirklich gebraucht. Boah, krass, die ist ja leicht. Aber hä, wo ist denn das Kabel und der Akku?
Das Kabel ist tatsächlich im Stirnband eingearbeitet. Silver nennt das Textilkabel. Schau mal, hier hinten kommt das aus der Stirnlampe raus. Sieht aus wie ein Schnürsenkel, aber da läuft tatsächlich Strom durch. Und da kannst du dann am Ende deinen Akku befestigen und in die Hosentasche stecken oder halt in die Trailweste.
Hm, okay, aber manchmal finde ich es auch ganz nett, den Akku wirklich direkt am Kopf zu haben, wenn er nicht zu schwer ist.
Das ist ja wirklich das Coole an der Silver Free. Die ist komplett modular. Es gibt zwei verschiedene Stirnbänder, vier verschiedene Lampenköpfe und fünf verschiedene Akkugrößen. Und alles kannst du miteinander kombinieren, wie du halt magst. Je nachdem, welche Akku- oder Lichtstärke du benötigst oder halt, ob du den Akku am Kopf oder in der Weste bevorzugst.
Klingt cool, aber auch ein bisschen kompliziert.
Nee, das ist ganz einfach. Hier, schau, aufsetzen, Akku anklicken und loslaufen.
Tatsächlich. Okay, Ochsensitz, ich komme. Weitere Infos zu den Silver Free Stirnlampen findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und auf welchen dieser eben angesprochenen Viertel würdest du sagen, hast du dich besonders drauf gefreut oder wo hast du geglaubt, dass du am meisten Zeit rausholen kannst, theoretisch?
Das ist ein Widerspruch. ich hatte am meisten Respekt vorm Downhill, aber ich dachte, da kann ich am meisten rausholen, ja.
Also aus dem technischen Downhill?
Ja, genau, ja. Und das kann ich eigentlich, ich dachte immer, das kann ich gar nicht so gut. Genau, weil ich ja eben erst seit einem Jahr hier wohne und man muss das ja einfach wirklich erst lernen. Das ist ja einfach so. Ich habe vorher Uphill auf dem Stairmaster trainiert.
Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht vielleicht, dass dich diese Strecke so gereizt hat. Also als ich die FKT dann mitbekommen habe, war ich so, oh krass.
Passt gar nicht zu mir, gell?
Ja, irgendwie habe ich habe dich irgendwie in einer anderen Schublade gehabt, glaube ich. So, dass du halt so wirklich vom Laufen kommst, dass du das Laufbare irgendwie auch sehr schätzt. Jetzt war das ja schon feinstes Skyrunning, würde ich sagen. Erklär mir mal, warum ich mit meiner Einschätzung so völlig falsch lag.
Nee, du liegst eigentlich richtig. Aber genau deswegen hat es mich so gereizt irgendwie. Und ich, also, oder der Grund, warum ich ja laufe, ist ja schon eigentlich die Natur. Und ich finde es da auch einfach so schön. Und wie gesagt, ich finde die Strecke so cool. Das verbindet irgendwie alles. Man muss einmal alles machen. Und irgendwie, ich kann es auch gar nicht richtig beschreiben, aber es hat mich echt nicht mehr losgelassen. Genau, ich war mal den Sommer auf dem Jubiläumsgrat. Da habe ich voll die Krise gekriegt. Das war mir irgendwie viel zu viel und nicht so eine gute Erfahrung gemacht. Und da dachte ich, nee, ich mache das alles nicht mehr. Nur noch Strecken wie der Zut. aber eine Woche später dachte ich schon wieder, oh, ich muss das unbedingt machen.
Jetzt gab es ja kürzlich auch eine Reihe von FKTs auf dem Jubiläumsgrat.
Nein.
Okay. Bleib mir beim Watzmann. Du hast dich da kurzfristig für die Supported-Variante entschieden. Das ist ja wichtig, diese Differenzierung in der FKT-Szene. Wie kam es dazu?
Ich wollte es eigentlich unsupported laufen, weil, das, wie gesagt, das beim den drei Malen, die ich gelaufen bin, das letzte Mal war es alleine und da habe ich es eigentlich am meisten gefühlt. Ich habe es voll genossen und deswegen dachte ich, boah, ich mache das alleine und ich finde es auch so cool und so raw und so alleine passt. Genau, aber wir haben dann den Philipp einen Tag vorher nach dem Weg, nach dem schnellsten Weg im Wimbach-Kries gefragt.
Philipp Reiter,
weil man kann ja praktisch entweder im Flussbett laufen, aber da habe ich mich immer verirrt, oder halt auf dem Weg. Er meinte, nimm den ganz normalen Weg. und ein paar Stunden später hat er gesagt so, wer kommt denn mit? Und ich so, ja, alleine. Und dann meinte er, okay, er kann mitkommen. Ja, da sagt man natürlich nicht nein.
Okay. Wie würdest du sagen, was macht das für einen Unterschied, diese Runde supported oder unsupported als FKT laufen zu wollen? Macht das einen großen zeitlichen Unterschied? Ist es eine große Erleichterung, Support zu haben?
Vielleicht gar nicht mal. Hoch wahrscheinlich schon ein bisschen, aber weiß nicht, ob es vielleicht 4-5 Minuten ausmacht. Aber ich glaube gar nicht mal so viel. Aber für den Kopf macht es einen großen Unterschied, also in meinem Fall. Ich habe mich, der Konstantin Leinekugel ist auch mitgekommen, hoch. Und genau, der war halt, wir haben dort im Auto geschlafen. Und das ist halt voll angenehm. Also ich habe mich voll gefreut. Ich dachte, glaube ich, 10-mal bergauf. Ich finde es so cool, dass er dabei ist. Und eben oben war der Philipp Reiter dann, hat mich noch über den Grat bis zur Mittelspitze begleitet. Und das war halt auch total cool. Und die Bedingungen waren ja nicht ganz optimal. Es hatte oben schon Eis und die Stahlseile waren gefroren. Und ich hatte total Sorge, dass wenn ich alleine hochlaufe, ich dann total im Tunnel die Sache nicht einschätzen kann, ob es dann doch gescheiter ist, umzudrehen. Und es hat mir so viel Sicherheit im Kopf gegeben, dass das jetzt okay ist und dass die das einschätzen können für mich in dem Fall und mir sagen, wenn es nicht geht, dann drehen wir halt um. Und das ist, glaube ich, der Game Changer gewesen. Die Zeit vielleicht gar nicht mal.
Also einfach die Tatsache, dass jemand dabei ist.
Ja.
Ja, gar nicht mal jetzt so, dass hier jemand vielleicht dann ein bisschen Gewicht auch eine Zeit lang abnimmt oder sowas.
Das wahrscheinlich auch. Aber also wie gesagt, bergauf wahrscheinlich ein bisschen. Aber ich glaube gar nicht mal so viel. Man hiked ja dann und ja.
Okay, dann nimm uns mal mit zum Start deines Equities. Also es ist der 28. September, 7.15 Uhr an der Wimbachbrücke am Ortsausgang von Ramsau. Startschuss, ja. Wie war das denn so vom Nervositätslevel im Vergleich zu einem normalen Wettkampf für dich?
Ich bin immer sehr nervös, aber es war ein bisschen besser. Einfach, weil man irgendwie alleine da war und ein bisschen alles ruhiger war, ja.
Also schon vergleichbar mit einem Race?
Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ja. Wie gesagt, ich wusste ja gar nicht, ich dachte, das könnte schon echt eng werden. Also meine Freunde haben alle gesagt so, oh, wenn du, also du kannst vielleicht so 5 Minuten rausholen an einem guten Tag. Schon auch ein bisschen Druck gemacht, meinten, ja, wenn du musst schon unter 4 Stunden laufen, wäre schon mega cool. Aber ach, das schafft man eigentlich nicht. Und ja, und ich war mir schon auch nicht sicher, wie gesagt, gerade im Uphill dachte ich so, ich hatte auf jeden Fall mit mehr Zeit hochgerechnet als sie auch und wollte meinem Kopf dann irgendwie klarstellen, dass wenn es so ist, dass ich damit fein sein muss, so. Genau, aber ja, wie gesagt, ich wusste halt nicht, ob es klappt. Und ich dachte eher so, oh, jetzt sind alle gekommen, um mir zu helfen und dann will man es ja auch irgendwie, also da entsteht dann halt schon ein Druck.
Ja.
Ja.
Druck kann natürlich hemmen, aber kann natürlich auch Kräfte freisetzen. Und das hat es dann in deinem Fall offenbar sehr gut. Lass uns mal genau den Uphill darauf eingehen. Du bist bergauf zum Watzmannhaus. Das ist so die erste Zwischenstation. Da ist man schon 1240 Höhenmeter hochgelaufen, 6,5 Kilometer. Da brauchst du laut Strava 1 Stunde 10 für. Mhm,
Ja.
Um genau zu sein, 1 Stunde 10, 37. Warum sage ich das so genau? Weil es exakt 60 Sekunden schneller als Clara zu dem Zeitpunkt. Und dann geht es auch noch weiter rauf zum Hocheck, wo dann die Gradüberschreitung beginnt. Ja, wie ging es dir am Anstieg und als du dann diese erste Zwischenzeit, dann vielleicht diese erste wichtige Zwischenzeit dann auch so mitbekommen hast, hat das diesen Druck nochmal erhöht? Oder?
Boah, also wie gesagt, ich bin hochgelaufen, habe mich krass gut gefühlt. Ich wollte eigentlich, also ich bin weit über meinem eigenen Pulsziel gelaufen, weil die gefühlte Anstrengung viel niedriger war. Also ich hatte echt krass Spaß, hat mich krass beflügelt, dass der Konzi dabei ist und so. Und ich bin wirklich fast alles, ich würde sagen 95% da hoch gelaufen und nicht gehiked. Und ich dachte so, das ist eine Mega-Zeit, ich war noch nie so gut. Und dann habe ich auf die Uhr geschaut, dachte so, was?
Hey, das Gefühl kenne ich.
Eine Minute, okay, krass. Aber wie gesagt, ich war voll positiv, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also ich habe schon oft Selbstzweifel, was glaube ich auch dem ADHS geschuldet ist manchmal. Und viel Selbstkritik und so. Und an dem Tag habe ich mich einfach, ich war einfach glücklich so. Und das war, glaube ich, voll gut. Und ich habe es bei Instagram auch geschrieben. Und da dachte ich, kurz war ich erschrocken, aber dann dachte ich, boah, ich freue mich gerade, egal wie es ausgeht, ich bin voll stolz auf mich. Ich bin noch nie, glaube ich, so gut gerade so stramm hier hochgelaufen. Ja. Mhm.
Würdest du sagen, das war dann vielleicht einfach so das Adrenalin, was die Anstrengung so ein bisschen übertüncht hat, oder?
Ja, wahrscheinlich. Zyklus ist bei Frauen halt auch immer entscheidend. Das war auch da relativ gut, ideal. Wahrscheinlich eine gute Mischung, guter Tag erwischt.
Und in welchem Intensitätslevel bist du da unterwegs, wenn wir jetzt so im Zonenmodell sprechen?
Also ich war in Zone 4, was ich sonst auch nie mache. Eigentlich immer Zone 3 meistens bei längeren Einheiten. Aber wie gesagt, gefühlte Anstrengung war relativ niedrig. Und deswegen dachte ich, okay, hoffentlich wird es nicht wie auf Gran Canaria.
Okay, du hast schon gesagt, oben war es relativ kalt.
Ja.
Die Stahlseile waren gefroren, die Wege waren teilweise vereist. Beschreib noch mal so ein bisschen die Szenerie oben. War es auch nebelig? War es so ein bisschen gespenstisch, gruselig?
Ja. Aber das war voll cool, weil oben stand, wie gesagt, der Philipp. Und der Johannes war auch noch dabei. Ich weiß leider gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Aber genau, und die waren eben oben. Und jetzt kleiner Fun Fact. Oben war ein Bergführer mit einer Gruppe und der Philipp hatte die praktisch schon aufgehalten und ihnen gesagt, dass ich komme. Und es war einfach der Vater von Toni Palzer.
Ach was.
Ja. Und die waren dann ultra süß und haben dann auch geklatscht und gefilmt und so. Und der Vater von Toni war auch ultra lieb. Und ich habe halt immer ein bisschen Sorge, dass das, also man kann das ja auch kritisieren, was man macht irgendwie, dass man ein schlechtes Vorbild ist und schon gefährlich ist und das will ich gar nicht. Dann würde ich es wirklich lieber einfach für mich machen und keinem erzählen. Aber das war irgendwie voll schön. Ja.
Du hattest da so eine kleine Cheerzone.
Ja, genau.
Die auf dich gewartet hat. Okay, ja, irgendwann in dieser Sendung müssen wir natürlich den Disclaimer bringen. Das können wir jetzt auch gleich einfach an dieser Stelle machen. Also, wenn ihr das hier interessant findet und wenn ihr sagt, hey, ich möchte auch mal den Watzmann überschreiten und das auf Zeit, bitte überlegt euch vorher ganz genau, ob ihr die Fähigkeiten dazu habt.
Ja.
Informiert euch über die Strecke. Versucht vorher vielleicht mal andere, leichtere alpine Runden und tastet euch da langsam voran. Denn es ist natürlich hochalpines Gelände, Absturzgebiet und da kann immer was passieren.
Absolut.
Das heißt, wir wollen hier auf gar keinen Fall jetzt irgendwie hunderte Nachahmer produzieren.
Ja.
Von daher, da muss man sich immer auf jeden Fall sicher sein, dass das schon auch gefährlich sein kann, wenn man sich diesem Gelände nicht gewachsen fühlt. So, haben wir das aber gesagt.
Ja, bitte, bitte.
Waren denn noch andere Menschen am Grat unterwegs? Also Philipp hat da diese eine Gruppe aufgehalten, was natürlich gut ist, denn so mit groß Überholen oder mit Gegenverkehr wird es dann schon schwierig da oben,
ja,
oder?
Ja, das wird blöd und ich bin dann auch, also ich will dann gar nicht drängeln und ich will gar keinen Stress produzieren. Ich hätte dann da auch rausgenommen, wenn da Leute vor mir sind und dann hätte man da auf jeden Fall Zeit verloren. Aber genau, da war dann die größte Menschenmenge, hat sich gar nicht auf dem Grat befunden und dann waren vielleicht noch, also ich glaube, es waren drei kleine Minigruppen noch vor mir. Und das, was ich auch eigentlich ungern mache, ist dann halt vorher laut rufen, so, Achtung, kann ich bitte vorbei? Aber das hat gut geklappt und habe mich getraut und dann ging das auch, ja.
Hast du dann oben, bevor es über den Grat ging, irgendwie deine Ausrüstung nochmal angepasst? Du hast dann Helm getragen, ne?
Genau, Helm angezogen und Handschuhe angezogen.
Handschuhe für den Fels und für die Seile.
Ja, genau, was Gold wert war.
Ja, sonst hätte man sich die Finger auch abgefroren, oder?
Ja, genau. Ja.
Okay, Ja, wie muss man sich das da oben vorstellen? Ich war selbst auch noch nicht da, weil ich mich auch in so sehr ausgesetztem Gesände ziemlich unwohl fühle, muss ich gestehen. Beschreib mal so die Schwierigkeiten, die diese Gratüberschreitung auch hat. Also wie lässt sich das vielleicht für jemanden, der jetzt so auch mit Bergsteigen und mit Skyrunning nicht so viel am Hut hat, wie lässt sich das irgendwie beschreiben?
Also es ist schon, es ist okay und es ist gut gehbar. Man hat, es ist nicht versichert, also ein kleiner Teil ist versichert, aber man muss schon schwindelfrei sein und trittsicher sein. An sich ist es, wie gesagt, denke ich, okay gehbar, wenn man eben einen Klettersteig auch gut machen kann. Aber man muss, wie gesagt, schwindelfrei sein. Also manchmal geht man halt über den Grat und da geht es rechts und links runter und da muss man fein mit sein, also im Kopf. Ich glaube, die größte Challenge ist im Kopf. Aber wie gesagt, ich möchte auch keine Empfehlung aussprechen. Es muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden und wissen. Und ich bin das zweite Mal, als ich drüber gegangen bin, und das ist bei mir schon auch so, dass mal ein guter und schlechter Tag ist, da habe ich mich so unwohl oben gefühlt. Und da war ich auch so, boah, ich mache das, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder. Manchmal fühlt man sich extrem wohl und manchmal irgendwie gar nicht.
Ja, ist viel Tagesform, stimmt.
Ja.
Bei dir war es jetzt ja, wie gesagt, ein bisschen bewölkt oder ziemlich bewölkt und auch ein bisschen neblig. Das heißt, man hat ja gar nicht diese ganz krassen Tiefblicke irgendwie, ne?
Ja.
Ich glaube, das würde mir zum Beispiel total helfen, wenn ich gar nicht wüsste, wie tief es darunter geht.
Ja, wahrscheinlich hat es auch geholfen.
Also in der Bergsteigersprache liest sich das dann ungefähr so, diese Streckenbeschreibung. Zitat, versicherte Stellen bis B, meist um A, B und A, sehr viele ungesicherte Kletterstellen bis 1 minus, viel teilweise ausgesetztes Gehgelände. Zitat Ende.
Ja, passt.
Das muss man interpretieren können. Also das ist so deine Komfortzone, würdest du sagen?
Ja, das passt noch, ja.
Okay, ist dann, glaube ich, auch ein Tick leichter vom technischen Anspruch als die als der Jubiläumsgrad, oder?
Also gefühlt viel, für mich viel, ja.
Okay.
Der Jubi ist halt ultra lang auch.
Ist auch lang, ja. Genau, das, also der großer Unterschied ist die Länge auch des Grades, genau. Ja. Hast du die Uhr die ganze Zeit im Blick oder wann merkst du eigentlich das erste Mal, dass dein Vorsprung auf Clara so langsam anwächst?
Also oben angekommen hatte ich, glaube ich, eine Stunde 55 und sie so eine Stunde 58. Aber ich habe gefühlt relativ lange gebraucht, den Helm aufzuziehen. Wahrscheinlich ist es nur gefühlt, aber gefühlt.
Auch wegen der gefrorenen Hände, oder?
Ja, ich war schon ein bisschen durch oben. Und ich musste erstmal ganz kurz klarkommen, die Handschuhe anziehen und dann die Flaschen reintun. Wahrscheinlich ist das auch nur der gefühlte Moment, der dann ewig ist. Genau, aber gefühlt hatte ich dann diese 3 Minuten wieder verloren und dann bin ich über den Grat. Aber wie gesagt, ich hatte einfach auch Spaß und das war dann, egal wie es ausgeht, es passt alles. Ja. Und ich glaube, deswegen war es auch so gut.
Musstest du dann auf dem Grat so ein bisschen so den, sag ich mal, den Modus irgendwie wechseln? Also dann hast du, glaube ich, mir nämlich geschrieben oder ich glaube, du hast auch bei Instagram gesagt, dass da ging es dann vor allem darum, halt einfach zügig, aber irgendwie sicher rüberzukommen, da jetzt aber irgendwie nichts riskieren groß, oder? Also das ist wahrscheinlich der Teil der Strecke, wo man dann am wenigsten jetzt irgendwie Vollgas geht, oder?
Ja. Ich bin schon auch vorsichtig bei sowas. Mhm. Ich mag das auch gar nicht so gefährlich, wirklich nicht. Deswegen, ich wollte einfach nur sicher und zügig rüber. Gerade weil es ja auch glatt war, also sich gut festhalten. Ich denke, man sieht es bei mir auch im Reel, dass ich da eigentlich, das sieht fast ein bisschen langsam aus. Aber genau, ich bin dann auch eher, habe ich mich mal hingekniet und bin dann runtergerutscht irgendwie, weil es war wirklich auch einfach glatt, ja.
Ja, okay. Dann hast du gesagt, hast du dich am meisten auf den technischen Downhill dann gefreut, bevor es dann unten im Wimbach-Gries flach wurde?
Ja.
Wie viel Risiko geht man da dann im Downhill? Weil das war dann ja sozusagen die Stelle, wo du dir gesagt hast, okay, wenn ich hier irgendwo Zeit gut mache, das ist jetzt der Zeitpunkt.
Ich glaube, man merkt es halt schnell, wie gut man gerade heute kontrolliert runterlaufen kann. Wenn du halt die ganze Zeit stolperst und denkst so, boah, das war ganz kurz, das war knapp. Ja. dann denkst du, okay, du musst auf jeden Fall rausnehmen, aber ich bin schon gut kontrolliert gelaufen für meine Verhältnisse. Wie gesagt, ich glaube, ich kann das eigentlich gar nicht so gut. Aber wie gesagt, ich glaube, vieles passiert im Kopf. Und ich hatte da vom Kopf einfach einen guten Tag. Ja. Und dann habe ich versucht, einfach alles zu traben und halt im Laufschritt und dann das Tempo halt angepasst, wie es ging. Aber ich glaube, da hat es schon so zwischen 30% und 40% Gefälle. Und man läuft dann erstmal 1200 Höhenmeter einfach nur runter. Ja.
Ist das so schottrig oder gibt es auch nochmal so Kraxelstellen? Oder
ja,
was sind da die
es hat alles irgendwie. Es hat erst, es gibt Kraxelstellen im Fels, aber zwischendurch halt auch so kleiner Kies, wo man dann so schnell mal abrutschen kann. Und unten hat es dann Schotterpiste, dann hat es mal Wiese, es hat irgendwie alles.
Hast du dann in dem Downhill auch noch Begleitung gehabt oder warst du dann allein unterwegs?
Nee, also ab der Mittelspitze war ich eh alleine, genau.
Weil ich habe gehört, dass die Wegfindung auch im Downhill nicht so ganz irgendwie idiotensicher ist. Also du bist jetzt die Runde schon ein paar Mal vorher abgelaufen und daher kanntest du dich vielleicht aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch im Downhill, wenn man ein bisschen schneller dann vielleicht auch unterwegs ist als im Uphill, da kann es dann schon sehr hilfreich sein, jemanden zu haben, oder? Der
auch. Ey, voll. Ich habe mich auch einmal, ich musste einmal ein Stück wieder hochlaufen, weil ich einfach abgekommen bin vom Weg. Der Weg sieht dann manchmal halt aus wie alles andere. Da muss man voll aufpassen. Also deswegen bin ich auch froh, dass ich oft dann das gelaufen bin.
Du hast dich kurz verlaufen sogar?
Ja, ich musste echt nochmal ein Stück hoch.
Hat dich das verunsichert?
Ach ja, voll. Ich dachte so, ach nee, es läuft so gut. Und jetzt muss ich, also gefühlt musste ich wirklich wieder 4 Minuten hochlaufen. Aber ich glaube, ich habe Strava geguckt, es waren, glaube ich, 3. Aber ich dachte so, ach, egal, es ist, wie es ist.
Hast du dann einfach abgehakt und hast weitergemacht?
Ja, normalerweise verliere ich mich in sowas und denke so, ach Mann. Aber ja, es hat gepasst.
Okay, cool. Die letzten 10 Kilometer läufst du dann leicht bergab eben, wie schon angesprochen, auf dem ausgebauten Wanderweg. Und du läufst da runde 36 Minuten auf 10 Kilometer. Das ist natürlich nicht schlecht nach so einer nicht unerheblichen Vorbelastung, und den tausenden Höhenmetern, die du vorher gemacht hast. Wie schwierig ist dir denn gefallen, eben nach dieser Alpinstrecke einfach die Beine erstmal wieder so schnell zu bewegen und überhaupt diesen Laufschritt dann auch so umzusetzen? War das schwierig für dich oder ging's?
Ja, man muss sagen, es geht ja echt auch da bergab. Man hat da, glaube ich, so 10% Gefälle und das ist natürlich total dann entspannt, ne? Das läuft, man fühlt sich dann schnell und es ist dann, man fühlt sich dann auch gut, auch obwohl es nochmal 10 Kilometer flach sind. Deswegen, das geht. Und ich wollte auch einfach nur noch heim. Und genau, ab dem flachen Teil hatte ich dann 15 Minuten Vorsprung. Und dann wusste ich halt, okay, egal wie es jetzt läuft, passt es schon. Nicht umknicken und irgendwie nicht noch übergeben, einfach ans Ziel laufen. Ja.
Okay, aber da hattest du dann im Prinzip das Gefühl, ja, ich habe es jetzt im Sack, jetzt auch nicht nochmal umknicken. Also es ist ja auch häufig so, dass wenn man den schwierigen Teil hinter sich hat am Berg, dass man dann irgendwie auf der Vorstraße irgendwie hinfällt, umknickt oder so.
Ja.
Okay, also bist dann da, du läufst dann da mit, keine Ahnung, 3,30er Pace irgendwie dann zurück zum Startpunkt. Am Ende steht dann eine Zeit von 3 Stunden 52 und 58 Minuten. Also du hast die Sub-4 Stunden deutlich geschafft und bist gut 20 Minuten schneller als Clara Karste am Ende. Wie groß war die Freude, als du endlich zurück an der Wimbachbrücke warst?
Boah, schon sehr. Hab mich schon sehr gefreut. Und ich habe mich gefreut, dass wir halt einfach irgendwie so ein cooles Erlebnis hatten. Gar nicht jetzt die Zeit, sondern ich hatte echt einfach eine gute Zeit mit dem Konsti und ich war dankbar für den Support. Und das war irgendwie einfach cool. Und es war ein schöner Abschluss, weil man hat es dann schon lange im Kopf und ich war dann auch froh, es einfach jetzt auch mal abzuhaken irgendwie. Ja. Weil ich hatte es damals, als ich es machen wollte, nur wirklich wenigen Leuten erzählt und es hat sich so schnell verbreitet. Das ist echt krass, man muss da echt aufpassen. Und das hat voll, ich meine, ich finde es nicht schlimm, ich stehe da ja zu, aber das löst dann irgendwie den Druck aus, wenn man ständig gefragt wird, und machst du das jetzt noch und so. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Deswegen war es jetzt schön, dass auch mal erledigt ist.
Ja. Hättest du diese Zeit selbst für möglich gehalten?
Nee, gar nicht. Ja.
Also hat dich selbst überrascht, was du da...
Ja, genau. Ab dem Wimbach-Kries dachte ich... wie gesagt, nicht mehr, wollte ich nicht mehr Claras Zeit schlagen, sondern ich dachte so, oh, es wäre schon cool, wenn ich Sub-4 laufe.
Okay. Glaubst du, dass du an dem Tag wirklich alles aus dir rausgeholt hast? Weil es liegt natürlich in der Natur von so uns Sportlern, sag ich mal, dass man schon schnell auf der Suche ist nach Punkten, wo man vielleicht hier und da noch etwas hätte verbessern können. Also glaubst du, da wäre jetzt für dich sogar noch mehr möglich oder hast du alles rausgeholt?
Also ich glaube, wie du sagst, man sagt das immer. Ich habe schon gesagt, so, boah, hätte ich mich nicht verlaufen. Aber ich glaube, die Eva hat da schon gute Arbeit geleistet. Ich bin schon auch zufrieden mit dem Ergebnis. Wenn jetzt jemand kommen sollte und es schlagen möchte und mich schlägt, der kann sich sicher sein, ich werde auf jeden Fall auch nochmal am Start stehen. Oh. Aber ich glaube schon, dass ich an dem Tag alles gegeben habe.
Ja. diese FKTs sind ja, wie man so schön sagt, so made to be broken, ja?
Genau, ja.
Also es sind Rekorde sozusagen, die dafür gemacht sind, auch gebrochen zu werden. Zukunftsprognose, was glaubst du denn? Wie lange wird deine Zeit stehen?
Also ich habe danach, was mich schon sehr gefreut hat, direkt einen Anruf bekommen von der Clara und einen Screenshot mit
The so, game is on.
Ja, mit so einem Screenshot von ihren E-Mails von Strava, dass die Krone gestohlen worden ist. Aber die haben sich voll gefreut, was ich richtig cool finde und mich auch sehr gefreut hat, weil ich sehe es halt genauso. Ich freue mich, wenn es jemand schlägt, wenn er oben am Grat aufpasst. Genau. Ich habe der Clara aber gesagt, sie soll mir wenigstens dieses Jahr noch lassen.
Aber glaubst du, Clara wollte dir damit schon signalisieren, so, ich habe das hier auf dem Zettel, also kannst damit rechnen, dass sie auch noch mal läuft, oder?
Ja, aber, und das glaube ich viel mehr, es war wirklich auch tiefe, also sie hat sich auch wirklich aufrichtig gefreut, was ich voll schön finde und was schon auch manchmal selten ist, oder? Dass man das kann. Und ich kann das auch und ich würde mich auch freuen, wenn sie es schafft. Und ich glaube auch, dass sie es schaffen kann. Mhm. Ja. Ich hoffe nur, dass von meiner Zeit auch alle so erstaunt sind und es vielleicht gar nicht erst probieren. Aber doch, probiert's.
Sehr cool. Ja, also von unserer Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu einer wirklich verdammt starken Leistung. Also
danke.
Das hat uns von Alles Laufbau auf jeden Fall sehr beeindruckt. Jojo. weiterhin gute Erholung hier in Ehrwald.
Danke.
Vielen Dank für deine Zeit und dann hoffentlich bis bald.
Ja, danke auch. Tschüss.
Ciao.